ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Stillgelegte U-Bahn-Eingänge, Verdi-Streikposten mit Trillerpfeife und Plakat vor verschlossenen BVG-Betriebshöfen. So sah das vergangenen Woche Mittwoch und Donnerstag in Berlin aus. Und so wird es ab morgen wieder aussehen. Am Warnstreik nämlich hält die Gewerkschaft fest. Parallel dazu spricht sie mit der Arbeitgeberseite aber auch über eine Schlichtung im Tarifstreit. Aus der Redaktion für Landespolitik Boris Hermel.
Weißer Rauch ist es noch lange nicht, aber zumindest reden die Kontrahenten von Verdi und BVG nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen wieder miteinander. Seit dem frühen Morgen haben sie sich über die von der BVG vorgeschlagene Schlichtung abgestimmt und zumindest keine Türen zugeschlagen. Die BVG-Pressestelle teilte am Vormittag verhalten optimistisch mit.
Die Sondierung für eine Schlichtung verlief heute positiv. Es sind einzelne Detailfragen offen. Beide Seiten gehen davon aus, diese Fragen in den nächsten Tagen gemeinsam zu klären.
Wer als Schlichter oder Schlichterteam vorgeschlagen werden soll, wie lange die Schlichtung dauern soll, all das bleibt erstmal offen. Doch auch von Verdi-Sprecher Kalle Kunkel kommt grundsätzliche Bereitschaft, sich auf den Prozess mit externen Vermittlern einzulassen.
Unsere Kompromissbereitschaft zeigen wir ja schon dadurch, dass wir sagen, wir lassen uns auf so einen Weg ein, über eine Schlichtung zu reden. Das ist ja nichts, was vorgeschrieben ist.
Inhaltlich aber gibt es weiter keine Bewegung im Tarifstreit. Verdi fordert 750 Euro mehr Grundgehalt pro Monat für die BVGler im Fahrdienst. Plus Zulagen von bis zu 300 Euro. Das Unternehmen bietet im letzten verbesserten Angebot 375 Euro mehr Grundgehalt und Zulagen von bis zu 225 Euro. Realitätsfern nennt die BVG die Verdi-Forderungen. Die Gewerkschaft verweist darauf, dass die BVGler derzeit die niedrigsten Einstiegslöhne im Bundesgebiet erhielten und ihr Gehalt die Inflation nicht annähernd abdecke. Der regierende Bürgermeister Kai Wegener begrüßt heute dennoch die Bereitschaft zur Schlichtung und richtet einen Appell an Verdi.
Mein Appell an Verdi ist tatsächlich, von den beiden Warnstreiks am Mittwoch und Donnerstag vor dem Schlichtungsverfahren vielleicht nochmal Abstand zu nehmen.
Doch damit beißt der CDU-Senatschef bei Verdi-Sprecher Kalle Kunkel auf Granit.
Ich finde solche Appelle von Seiten der Politik tatsächlich ein bisschen frech. Denn die Politik ist diejenige, die hier ganz maßgeblich mit dafür verantwortlich ist, dass die Beschäftigten so wenig verdienen. Und insofern sollten die jetzt in erster Linie ihre Hausaufgaben machen, statt den Tarifparteien hier Tipps zu geben.
Auch an der Urabstimmung über einen unbefristeten Streik, die von morgen bis zum 4. April gehen soll, hält Verdi weiter fest. Klar ist nur, selbst wenn sich mehr als die nötigen 75% der Mitarbeitenden dafür aussprechen, gestreikt werden dürfte erst, nachdem die Schlichtung beendet ist. Während des Schlichtungsverfahrens besteht Friedenspflicht.
BVG und Verdi also auf dem Weg zur Schlichtung. Boris Hermel informierte und wir bleiben gleich beim Thema Verkehr. Wegen einer Brückenbaustelle im Berliner Ortsteil Buch müssen Fahrgäste und insbesondere Pendler ab 11. April für ganze 7 Wochen mit Behinderungen rechnen. Wie die Deutsche Bahn mitgeteilt hat, wird die Strecke vollgesperrt und nicht nur Kommunen entlang der Trasse sind schockiert. RBB 24 Inforadio-Reporter Georg Stefan Russeff hat sich umgehört.
Pendler im Bahnhof Unteruckermark sind bereits einiges gewöhnt, was Streckenbauarbeiten an der Bahntrasse Berlin-Schwedt angeht. Seit einiger Zeit wird hier modernisiert. Doch die jetzige Meldung, dass der Abschnitt Berlin-Bernau für fast 2 Monate komplett gesperrt werden muss, weil es Probleme beim Brückentausch in Berlin-Buch gibt, hat viele entlang der Strecke schockiert.
Ich würde mir wünschen, dass die Bahn etwas besser kommunizieren würde mit allen betroffenen Gemeinden und Kommunen. Und da, glaube ich, gibt es noch viel Potenzial nach oben, um das wirklich zu verbessern.
Klagt Eberswaldes Bürgermeister Götz Herrmann. Sein Panketaler Amtskollege Maximilian Wonke ergänzte:
Es ist wirklich sehr schwer, sich darauf einzustellen. Für die vielen Pendlerinnen und Pendler aus Panketal und aus dem weiteren Umland hier ist nicht akzeptabel.
Direkte Gespräche zwischen Bahn und Kommunen gab es nicht.
Wir sind informiert worden über eine Pressemitteilung und die allgemeine Planung für einen Sperrpower. Das Problem ist eben, dass die Meldungen mittlerweile, insbesondere was Fertigstellungstermine angeht, sehr unzuverlässig sind.
Sagt Bernau-Stadtoberhaupt André Stahl.
Die S-Bahn ist in Teilen betroffen. Im Wesentlichen sind es die RE- und RB-Züge, die auf 7 Wochen ausfallen. Und das ist natürlich für eine Stadt, wo fast 12.000 Menschen pendeln aus. Und da ist das natürlich eine erhebliche Erschwernis.
Klagt Stahl weiter. Aber auch die Ostdeutsche Eisenbahn scheint von der Deutschen Bahn weitestgehend im Dunkeln gelassen worden zu sein. Offiziell wollte sich die ODEC nicht äußern, bestätigte jedoch eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur. Die Bonner Behörde wiederum bestätigte deren Eingang. Inhaltlich führte die ODEC darin aus zu der Netzagentur, dass sie ihre Hauptwerkstatt in Eberswalde nur noch schwer erreichen könne. Zudem habe die Bahn die Baumaßnahme der ODEC gegenüber nicht ordnungsgemäß kommuniziert, hieß es. Bislang sei über die Beschwerde noch nicht entschieden worden. Die Bahn selbst wollte sich nicht äußern. Egal wie das ausgeht, für André Stahl ist klar.
Insgesamt ist natürlich einzuschätzen, dass es notwendig ist, dass diese Bauarbeiten durchgeführt werden. Ärgerlich ist, dass die Deutsche Bahn nicht in der Lage ist, in einem ambitionierten Zeitplan solche Bauvorhaben durchzuziehen.
Das sagt der Bürgermeister von Bernau, André Stahl, im Beitrag von rbb24-Reporter Georg Stefan Rousseff. Bei der Lehrergewerkschaft und dem Brandenburgischen Pädagogenverband lagen die Nerven gestern Nachmittag ziemlich blank, als in einigen Zeitungen zu lesen war, dass die Wochenstundenzahl für Lehrkräfte erhöht werden soll. Heute haben sich die Fraktionsvorsitzenden von SPD und BSW dazu geäußert. Aber was heißt das jetzt genau und reagieren die, die es betrifft? rbb24-Inforadio-Reporterin Magdalena Bienert hat die Reaktionen.
Der Lehrkräftemangel in Brandenburg ist seit Jahren hoch. Rund 500 Stellen sind unbesetzt, alle arbeiten am Limit.
Es gibt natürlich Erholungsphasen, da habe ich mal etwas weniger, da halte ich mal meine 40-Stunden-Woche ein, da habe ich die Möglichkeit. Aber wenn ich so an die Prüfungsphasen denke oder an den Schuljahresbeginn und so weiter, da habe ich auf 80 Stunden.
Hartmut Stäker ist Lehrer am OSZ Dahme-Spreewald und Präsident des Brandenburgischen Pädagogenverbands. Wenn er von Falk Peschel vom BSW hört:
Entlastung der Lehrkräfte von Verwaltungsaufgaben, mehr Zeit vor der Schulklasse.
Da bekommt Stäker Puls. Eine Umschichtung könne gar nicht sinnvoll erfolgen, meint er.
Es ist Humbug. Naja, man merkt, mein Puls ist auf 180. Wir kennen die Wirkung gar nicht, ob da eine Entlastung ist, aber wir hauen die Stunde drauf. Aber das eigentliche Problem, weshalb die Entlastung überhaupt erstmal angeschoben wurde, diese Entbürokratisierung, nämlich die Überlastung der Lehrer, wird damit nicht angefasst. Und damit wird das Problem nicht kleiner. Es wird lediglich nur hin und her geschoben.
Kritik kommt auch von der Opposition. Jan Redmann von der CDU äußert sich heute so:
Man muss die Lehrer an der Stelle aber mitnehmen, und zwar auch mit Anreizen. Die Stimmung an den Schulen, die ist jetzt schon katastrophal. Und ich befürchte sehr, dass uns dann noch mehr Lehrer abhanden kommen am Ende und sich aus dem Schuldienst ganz verabschieden.
Der Pädagogenverband bekommt das schon heute direkt zu spüren.
Wir haben schon die ersten Anträge auf frühzeitige Pensionierung bzw. Verrentung. Einige von unseren Kollegen, die in Schulleitungen tätig sind, haben bereits durchgestellt, die hatten heute früh schon die ersten Anträge auf dem Tisch.
Etwas Gutes in dem neuen Vorstoß sieht Ulrike Mauersberger, Sprecherin des Landrats der Eltern.
In diesem Schuljahr haben wir zum Teil an Schulen das Problem, dass ganz viel Unterricht ausfällt. Und wenn man hier sagt, Lehrer sollen eine Stunde länger arbeiten, um Unterricht stattfinden zu lassen, dann kann ich für den Landeselternrat sagen, das ist ein Ansinnen, dem können wir zustimmen.
Das sagt Ulrike Mauersberger. Sie ist Sprecherin des Landrats der Eltern in einem Beitrag von Inforadio-Reporterin Magdalena Bienert. Die nördliche Oderpromenade in Frankfurt-Oder ist schon länger eine Baustelle und die kommt zurzeit nicht voran, denn es gibt Probleme und die sind offenbar gravierender als zunächst bekannt. Warum es aktuell nicht weitergeht, wollte rbb-Reporterin Magdalena Dertsch wissen und sie hat die Baustelle für uns besucht.
Bagger, Gitter und Schutt sind eine Nebenwirkung der sie schon lange hinziehenden und nun gestoppten Baumaßnahmen am Oderufer. Zum Teil direkt vor dem Eingang zur Emanuel-Bach-Konzerthalle. Kein einladender Anblick, meint Uwe Stieler vom Brandenburgischen Staatsorchester Frankfurt, das seinen Sitz in der Konzerthalle hat.
Ein großer Teil der Parkplätze vor der Konzerthalle sind leider durch die Baustelle hier belegt. Hier wurde Material abgelagert, es wird als Lagerplatz benutzt für Steine, Bauzäune und so. Das ist jetzt schon sehr lange so, 2,5 Jahre.
Schon seit 2,5 Jahren und kein Ende in Sicht. Denn der Bau der Hochwasserschutzmauer, die alte verrostete Spundwand ersetzen sollte, ist gestoppt worden. Grund dafür sind technische Probleme. Bei der Freilegung der Bohrpfahlwand hat man zum Teil gravierende Abweichungen vom Normzustand festgestellt, heißt es vom Umweltamt. Es geht vermutlich um die Tiefe der Bohrpfähle und die des Wassers. Ein weiterer Bau sei daher erstmal noch nicht möglich. Warum die Abweichungen erst jetzt entdeckt wurden, sei überraschend, meint Christian Wolter vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie.
Da bin ich wiederum verwundert, dass man solche Sachen nicht vorher mit 3D-Modellierung oder so untersucht hat, inwieweit sich das dann dort in dem Bereich eintiefen kann.
Laut dem Landesamt für Umwelt kam es nach dem Hochwasser im Herbst letzten Jahres zu großflächigen Vertiefungen der Gewässersohle. Ob das der Grund für die technischen Probleme ist, ist noch nicht bestätigt. Welchen Einfluss auf die Vertiefung die ausgebauten Bohnen auf der polnischen Seite des Flusses haben könnten, darüber diskutieren Gewässerexperten.
Wenn das Wasser eben durch engere Querschnitte muss, dann wird es beschleunigt, dann fließt es schneller und dann erhöht sich natürlich auch die Transportkraft, die Schleppkraft des Wassers, was mit der Stromregelungskonzeption ja erreicht werden soll, dass sich der Bereich zwischen den Buhnen dann eintieft. Und deswegen hat man eben die sogenannten Streichlinien verkürzt, um das Wasser zwischen den Buhnenköpfen zu konzentrieren und tieferes Fahrwasser zu haben.
Der polnische Bauherr, der die Buhnen ausgebaut hat, will sich dazu morgen genauer äußern. Erstmal kann also über die genaue Ursache der technischen Probleme nur spekuliert werden.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sotka. Vor knapp 5 Jahren wurde Jakob Ogwako in Brandenburg Opfer einer Straftat, die bisher ohne Konsequenz blieb. Im Jahr 2020 wurde der junge Mann in Cottbus angeschossen. Die Kugel hat damals nur knapp die Hauptschlagader in seinem Oberschenkel verfehlt.
Ein Bruder von ihm hat geschrien, schieß, 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 die sind zu viert oder zu dritt. Und er hat natürlich dann von hinten einfach geschossen. Es war nicht ein Schuss, es waren mehrere Schüsse. Papp, 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 papp. Ich habe es gar nicht gemerkt, dass ich angeschossen wurde.
Jakob Ogwako kann seitdem keine Nacht durchschlafen. Er habe Albträume, sagt er. Der Schuss fiel damals im Streit mit dem neuen Freund seiner Ex-Frau. Auch Jakob Ogwako war da schon mit seiner neuen Partnerin Anastasia Pawlikowa zusammen. Die war damals gerade schwanger mit ihrem gemeinsamen Kind. Auch für Anastasia war das alles ein Schock.
Und ich dachte mir, wie, was angeschossen? Wir sind hier in Cottbus, hier passiert sowas nicht. Der spinnt irgendwie. Und ja, also ich habe mich dann auf den Weg gemacht ins Krankenhaus und ich war halt einfach geschockt. Und das ist, also ich habe in der gleichen Straße gewohnt, das ist in meiner Straße sogar noch passiert. Und ja, wie fühlt man sich in der Situation? Ich dachte halt, das Baby in meinem Bauch wird ohne Papa aufwachsen müssen. Das habe ich an dem Abend leider gedacht, ja.
Kurz nach der Tat im Cottbuser Stadtteil Sandow suchen damals im Mai 2020 rund 50 Polizisten und Polizistinnen nach den Tatverdächtigen. Es gibt erste vorläufige Festnahmen. Der mutmaßliche Täter ist bekannt. Doch die Jahre vergehen, keine Anklage, kein Prozess. Mittlerweile leben Jakob Ogwako und Anastasia Pawlikowa in Berlin. Sie fühlen sich zermürbt.
Eigentlich war man sehr, sehr wütend, emotional war man erstmal am Ende. Und weil man dann nichts wusste, hat das mich persönlich kaputt gemacht, ehrlich. Man kam irgendwie nicht weiter, gar nicht, null.
Wir sind ja auch als Partner auf der Stelle. Wir sind zusammen als Familie, aber wir stehen auf der Stelle. Wir warten darauf, bis das abgeschlossen ist, um, ich sage mal, größere Zukunftspläne zu erstellen. Wir warten darauf.
Wir vom RBB haben bei der zuständigen Staatsanwaltschaft nachgefragt, wieso sich das Verfahren so lange hinzieht. Zu einem Interview ist man dort nicht bereit und teilt uns lediglich per E-Mail mit, dass sich das Verfahren unter anderem wegen Corona so lange hingezogen hat. Außerdem verweist man auf anderweitige starke Belastungen der Staatsanwaltschaft. Bei Jakob Ogwako, der afrodeutsch ist, kommen andere Gedanken hoch.
Langsam denke ich ja auch, dass es vielleicht was mit meiner Hautfarbe zu tun hat. Und wenn man 5 Jahre, nachdem man angeschossen wurde, nichts passiert, weiß ich nicht, wie ich dann auch denken soll.
Die Vorsitzende der Deutschen Justizgewerkschaft Brandenburg, Patricia Schreier, schließt aus, dass die Herkunft von Jakob Ogwako eine Rolle spielt. Die Justiz im Land sei überlastet.
Auch die Justiz leidet extrem unter dem Fachkräftemangel. Also bis 2028 werden im OLG-Bereich ca. 120 Richter und Staatsanwälte in Pension gehen. Wir haben auch mit der Einführung der E-Akte in den Gerichten und Staatsanwaltschaften zu tun. Es gibt neue Hardware, es gibt neue Software, man muss sich fortbilden.
Eine gute Nachricht gibt es für Jakob Ogwako und Anastasia Pawlikowa. Die Anklage ist mittlerweile beim Amtsgericht Cottbus eingegangen. Jetzt wartet das Paar auf den Prozesstermin. Sie wollen nach 5 Jahren endlich mit der Sache abschließen.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf.
Sie fanden's gut? Dann abonnieren Sie den Podcast gleich in der ARD-Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.